Herzlich willkommen zur 92. Folge von Wir Kommunalen nachgefragt, dem Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Der Podcast ist ein Angebot von den und für junge BürgermeisterInnen und alle kommunal Interessierten. Es geht um Informationen zu Hintergründen, über gute Ideen und politische Einschätzungen. Heute rede ich mit einem Bürgermeister, der sich auf seinem LinkedIn-Profil als jung, innovativ, dynamisch, digital beschreibt. Mein Name ist Henning Witzel. Ich bin Verbandsgeschäftsführer des Netzwerks und leite das Berliner Büro der jungen Bürgermeister. Bevor wir jetzt aber loslegen, möchte ich mich noch beim Unterstützer dieser Folge bedanken. Wie digitalisieren wir Staat und Verwaltung? Antworten gibt es auf der Smart Country Convention vom 7. bis 9. November in Berlin. 3 Tage lang dreht sich alles um E-Government, Smart City und Smart Region. Die Kombination aus Kongress, Expo, Workshops und Networking ist einmalig. Ein Muss für alle Digitalisierer. Erwartet werden 12.000 Teilnehmende und 250 Partner. Darunter übrigens auch die halbe Bundesregierung, die mit 7 Ministern dabei ist. Also, wer Lust hat, die Zukunft zu gestalten, ist herzlich eingeladen. Tickets gibt es bis Ende September kostenfrei unter www.smartcountry.berlin. Herzlichen Dank für die Unterstützung. So, jetzt aber zu meinem heutigen Gesprächspartner. Frank Nase ist seit Juli 2018 Bürgermeister in Barleben. Im April 2018 gewann der damals 34-Jährige die Stichwahl mit knapp 60% der Stimmen. Der Amtsinhaber war schon im ersten Wahlgang ausgeschieden. Frank ist verheiratet und hat 3 Kinder. Er ist studierter Betriebswirt, Mitglied der CDU und vor allem ist er seit dem ersten Tag beim Netzwerk Junge BürgermeisterInnen dabei. Bei der Vereinsgründung im Sommer 2022 wurde er zum stellvertretenden Bundesvorsitzenden gewählt. Herzlich willkommen, Frank.
Ja, guten Morgen, liebe Zuhörer und auch natürlich guten Morgen, lieber Henning Witzel. Du weißt genau, ohne dich wäre ich auch nicht hier. Der ersten Einladung bin ich gerne gefolgt nach Berlin, bin deswegen auch heute gerne wieder hier. Und ja, wir sind trotz aller Digitalisierung hier vis-à-vis und das freut mich, weil trotz der Digitalisierung ist es für mich und für uns ganz wichtig, sich auch mal zu sehen, auch mal ein Bier zu trinken, vielleicht auch eine Bratwurst zu essen. Und ich glaube, das ist ein guter Einstand für unser heutigen Podcast, Smart City Convention, um das einfach auch nochmal aufzugreifen. Ich werde das 3. Mal in diesem Jahr dabei sein und ich nehme auch jedes Mal neue Eindrücke mit. Und deswegen kann ich also auch als stellvertretender Bundesvorsitzender auch Danke sagen für die Unterstützung. Und du weißt, wir reichen uns da die Hände, das klappt ganz wunderbar. Vielleicht zu meiner Vita 2, 3 Ergänzungen noch dazu, weil ich bin tatsächlich auch klassisch ausgebildeter Verwaltungsfachangestellter. Und ich habe das Verwalten auch von der Pike auf gelernt und habe dann aber auch für mich entschieden, ich muss nochmal die Hemisphäre der Wirtschaft einfach auch besser verstehen und habe das nebenberuflich nochmal aufgesattelt. Und das ist mir immer ganz wichtig, dass ich sozusagen keiner nur von einer Studienbank heruntergestürzter bin, sondern auch das von der Pike auf gelernt habe.
Ein Praktiker also.
Absolut. Ja, Barleben liegt im schönen Sachsen-Anhalt. Also die da immer schnell durchrasen, die verpassen das ganz schnell. Wir liegen 4 Kilometer nördlich vom Magdeburger Dom sozusagen. Also gerne mal anbremsen und mal vorbeischauen. Und die besagte Bratwurst und das Bier, das teilen wir dann gerne.
Sehr schön. Ja, du hast gerade gesagt, Barleben, rund 10.000 Einwohner nördlich von Magdeburg. Direkt an der Bundesautobahn 2, Hannover-Berlin und die A14 verbindet euch dann noch mit Halle-Leipzig und der Region Dresden. Was kannst du uns denn alles noch über Barleben erzählen, was man jetzt nicht bei Wikipedia findet oder von der Autobahn aus sieht?
Ich würde ja gerne sagen, wir haben die schönsten, schlauesten, dynamischsten und digitalisiertesten Menschen der Welt. Aber das wäre vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich glaube, wir sind ein kleines Bürdedorf mit schönen Ecken, idyllischen Ecken, haben aber auch einen riesigen Gewerbepark mit hochinnovativen Unternehmungen und ja, auch die Produkte, die dort hergestellt werden, laden ein, auch sage ich mal, eine gewisse Begeisterung jedes Mal zu empfachen. Mhm. Ansonsten als wirkliches Highlight muss man sagen, wir haben in Barleben auf unserer Magistrale, dem breiten Weg, das sogenannte blaue Band in Analogie zur Elbe und auch dem grünen Band, was, sage ich mal, an den Grenzen Sachsen-Anhalts und den neuen Bundesländern, die alten Bundesländern trennt. Das ist ein Wasserspiel mit Illumination. Ich habe es mir extra aufgeschrieben, damit ich mich hier nicht verspreche. Also ich lade ein, das zu sehen. Das ist gerade in den Abendstunden wirklich schön anzuschauen, lädt zum Flanieren ein und einfach verweilen in einem schönen Bürgerdorf.
Das hört sich ja spannend an. Ist das jetzt sowas wie das Bächle in Freiburg? Also so ein kleiner Wasserlauf, der da irgendwie durch den Ort dann sozusagen geht? Oder?
Ja, so kann man sich das vorstellen. Gab einen großen Chefdesigner, dessen Namen ich jetzt hier nicht vorbereitet habe, und hat das für Städte wie Wien und ähnliche große Städte konzipiert. Und unser kleines beschauliches Dörfchen hat sich das seinerzeit, vor meiner Zeit, gegönnt. Und uns fehlen nur noch die Gondolieri, aber die lassen wir in Italien, sage ich schon. Ah ja, also das ist unser sachsen-anhaltinisches Deutsch, man merkt es, das ist nicht Oxford-Deutsch, da verspricht man sich auch mal. Und aber das gehört zu uns, genau wie jetzt das blaue Band. Ja, wie in Venedig, wollte ich sagen. Jetzt habe ich nochmal drüber nachgedacht.
Sehr schön. Als du Wahlkampf gemacht hast 2018, ich habe mir die Seite nochmal angeguckt, was du da besonders betont hast, war deine enge Bindung zu deinem, wie du es genannt hast, schönen Heimatort und deiner Region. Warum war dir das so wichtig, das zu betonen?
Ja, das muss man vielleicht ein bisschen erklären. Barleben ist ein klassisches Bördedorf mit landwirtschaftlicher Prägung, Viehzucht, Viehhaltung, einige hundert Schafe und so weiter und so fort. Und nach der Wiedervereinigung, nach der Wende, ist die Idee entstanden und ausgeprägt worden, als Wirtschaftsstandort sich auch zu profilieren, direkt an der A2, macht das natürlich Sinn. Und mit den Entwicklungen nach der Wende gab es also auch die Suburbanisierung der Großstadt Magdeburg, und Barleben wuchs von ca. 3.500 Einwohnern auf 6.000 Einwohner auf, nur die Ortschaft Barleben. Wir haben drei Ortschaften und haben uns also in Summe fast verdoppelt. Das heißt, die wir Ur-Barleber sind, und ich darf das mittlerweile sagen, meine Eltern sind 78, also weit vor der Wende, nach Barleben gezogen aus Magdeburg. Und wie das in vielen anderen Orten auch so ist, wer keine drei Generationen auf dem Friedhof hat, der darf sich noch gar nicht so richtig zur Dorfgemeinschaft dazuziehen. Und für mich war das wichtig zu sagen, ich bin einer von uns. Ich bin eben nicht der Zugezogene, der jetzt hier mal aus dem Busch springt und sagt, ich muss euch mal erzählen, wie es ist. Ich bin durch eine Kinderkrippe, also 1 bis 3 Jahre Kindergarten, Grundschule, Sekundarschule, in 4 Vereinen gewesen, habe meine gesamte Familie da, meine Schwestern, ich habe 2 Schwestern, noch einen Bruder, einen Zwillingsbruder, alle haben in Barleben gewohnt und gelebt, gelernt, studiert und so weiter. Und deswegen habe ich seinerzeit formalisiert, ich bin 100% Barleben. Ich habe natürlich eine kleine Rechnung dahinter gelegt als Betriebswirt. Ich kam auf die 100% Barleben, und deswegen war es so wichtig. Ich bin zwar neu, aber ich bin schon 35 Jahre neu, oder in dem Fall 34.
Mhm. Als du angetreten bist, du hast gesagt, du hast in der Verwaltung gelernt, hast auch in der Verwaltung in Barleben gearbeitet?
Ja. Ich war unter meinem damaligen Gegenkandidaten, dem Franz Ulrich Geinhoff, den ich sehr schätze, erster Azubi, also vom Azubi bis zum, wie sagt man, vom Tellerwäscher bis zum Millionär hat es noch nicht erreicht, aber bis zum Bürgermeister.
Ist ja schon mal was.
Wir haben ein gutes Auskommen. Aber ich weiß jeden Tag, für was ich das tue. Ich kenne da jede Schraube in der Verwaltung, jede abgeschlagene Ecke. Und auch die lieben Kolleginnen und Kollegen sind mir natürlich als Ausbilder, als Kollegen jetzt mittlerweile über 19 Jahre bekannt. Und ich war gerne mit dem Kopf, mit den Augen, mit dem Geist in der ganzen Welt unterwegs. Aber arbeitstechnisch hat es mich da noch nicht wegbewegt.
Ja, das ist ja geradlinig. Muss ja auch nicht. Man muss ja nicht alle 2 Jahre irgendwie den Job wechseln. Trotzdem gab es, als du angefangen hast, an deinem ersten Arbeitstag wohl einige Spekulationen und Gerüchte. Und auf dem Bericht auf der Webseite von der Gemeinde Barleben, der noch da steht, über deinen ersten Arbeitstag steht, dass du erstmal ein paar klärende Worte als neuer oberster Dienstherr sprechen willst, um Verunsicherungen aus dem Weg zu räumen. Jetzt kannten die dich ja doch schon eine ganze Zeit lang und waren trotzdem verunsichert, dass du als neuer Bürgermeister da jetzt was tust?
Naja, klar, neuer Chef. Jetzt denkt er, kommt mit einem Rasenmäher um eine Ecke und macht erstmal so ein paar Köpfe kürzer. Und das.
Hättest du denn einen Grund gehabt?
Bei dem einen oder anderen. Also, es sind alle perfekt, wie das auch hier in Berlin ist. Alle Menschen sind perfekt und niemand hat Schwächen. Es ging mir jetzt nicht darum, jeden Einzelnen irgendwie dran rumzukritteln oder irgendwas dergleichen. Es war nur meine Strategie aus der Metaebene zu sagen, wir brauchen mehr Digitalisierung. Mein Vorgänger hat noch so einen Satz geprägt auf dem Flyer: Digitalisierung bringt nichts, kostet nur Geld. Und da bin ich natürlich auch dagegen angegangen und habe gesagt, wir brauchen mehr digitalisierte Prozesse, wir brauchen vernünftige Prozesse, wir brauchen aber auch Automatisierung. Kommen wir ja im Weiteren vielleicht noch mit drauf. Es gab bei mir so Ideen wie Rasenmäherroboter, kennen wir jetzt mittlerweile alle, aber 2014, 15, wie ich auch in den Wahlkampf eingestiegen bin und dann in den Wahlkampf geführt habe, schon auch als Ortsbürgermeister und dann zielend auf 2018 hin, war das noch nicht so in der Landschaft verbreitet. Wenn ich jetzt wie im letzten Jahr im Urlaub durch Dänemark fahre, da fährt um jedes Rathaus, um jede Kirche einen kleinen Rasenmäherroboter. Das gab es so zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und hier waren eben Ängste, dass insbesondere Kollegen vom Wirtschaftshof dem Rasenmäherroboter ja zum Opfer fallen könnten und dann arbeitslos sind. Und damit habe ich eben aufgeräumt zu sagen, Leute, wir wollen uns da Arbeit ersparen, aber eben keine Köpfe rollen lassen. Und das war eben Vision der Digitalisierung mit den beschriebenen Ängsten, wo wir, denke ich, auch gut mit aufgeräumt haben. Ich habe doch, glaube ich, 2 oder 3 Beschäftigte mehr jetzt in der Zeit aufbauen können, weil wir insbesondere den Trend des Outsourcings auch zurückgedrängt haben. Mhm. Reinigungskräfte und ähnliche im eigenen Dienst, das war mir auch wichtig, um auch Qualität in den Kindereinrichtungen und Schulen selbst in den Händen haben zu können.
Jetzt kommen wir nochmal auf den, was ich ganz am Anfang gesagt hatte, deine Selbstbeschreibung auf LinkedIn. Jung, innovativ, dynamisch, digital. Das ist ja, wenn ich das jetzt verstanden habe, dein Vorgänger sagt, oh, Digitalisierung ist Mist, lassen wir mal bleiben. Das macht ja auch was mit den Leuten. Das bildet ja ein Mindset im Rathaus. Und dann kommst du und sagst, nee, genau umgekehrt ist richtig. Wie einfach oder wie schwierig war das für dich, die Leute dann abzuholen und mitzunehmen?
Na, da gibt es immer 2, eher 3 Lager. Einmal sind pro, einmal immer noch dagegen. Andere sind neutral und gucken erstmal, wo die Reise hingeht. Um das mal anfassbar zu machen, alleine Heizungssteuerung. Heizungssteuerung, das wissen wir können an Knaufen was Digitales haben, wir können es aus der Ferne steuern. Und bei geförderten Projekten mit europäischen Mitteln, Landesmitteln, ist es immer noch keine Pflicht, solche Elemente einzusetzen. Smart Metering, Smart Grid und solche Beispiele oder solche Wörter sind ja jetzt schon in aller Munde, aber gerade bei diesen Projekten eben noch kein Usus. Und auch hier ist es das Spannungsfeld zwischen Kostendruck, aber auch digitaler Sinnhaftigkeit bzw. dem Einsparen von Aufwand. Und da muss man immer noch dicke Bretter bohren, weil der Fördermittelgeber fordert es nicht. Die Kollegen sagen, okay, ich habe hier einen Kostenrahmen von 3 Millionen, den muss ich irgendwie halten. Und ich sage, ja, aber ich möchte auch danach mein Gebäude auch aus der Verwaltung steuern können. Ich möchte mal sagen können, jetzt ist hier der bewegliche Ferientag, ich mache mal alles auf Sternchen. Zum Beispiel, ganz plastisch. Ansonsten haben meine Personalabteilung gut gearbeitet. Wir haben 2 ITler, 2 pfiffige ITler auch dazu gewinnen können. Was auch nicht Usus ist, die kleine Verwaltung mit 40 Beschäftigten und insgesamt 150 Arbeitsplätzen in Summe. Wir haben 4 ITler, das ist sehr überproportional viel. Wir haben eigene Rechenzentren, die redundant funktionieren, hohen Sicherheitsgrad und so weiter und so fort. Und deswegen, wir verstehen uns schon als eine der digitalsten Kommunen Sachsen-Anhalts, wobei auch, und das muss man zugeben, viel Luft noch nach oben ist. Hm.
Aber vielleicht nochmal auf die Mitarbeiter. Also gut, seit 2018 ist ja auch jetzt ein bisschen Zeit vergangen. Wie hast du die denn mitgenommen? Also offensichtlich hast du sie ja mitgenommen.
Also die schon dabei waren, das war einfach. Viele kannte ich ja also auch schon. Eher war es bei denen, die noch dazu kamen, die wir auch eingestellt haben. Wir hatten noch einen großen Personalumbruch. Ich habe gesagt, mal auf einen 12-Monats-Horizont 18 Neueinstellungen gehabt. Das war enorm viel. Ich hatte ja eben gesagt, 150 Beschäftigte. Und wenn man schon über 10% in der kurzen Zeit auch tauschen musste, Wegzug, auch ich sag mal Krankheitsfälle, Rentenpensionen, das in Summe hat es also schwer gemacht. Und dann aber hier von Anfang an zu kommunizieren, wo wollen wir hin? Wir sind keine altbackene Verwaltung. Wir wollen eine agile, dynamische, innovative Verwaltung sein, die auch die Erfordernisse erkennt, noch mehr zu digitalisieren. Und wie nimmt man sie mit? Mit Gesprächen, mit auch dem richtigen Casten und Einsetzen von Führungskräften. Also das ist auch für mich hervorzuheben. Ich habe eine Stellvertreterin gefunden, eine neue, gleichzeitig Amtsleiterin für Bau und Ordnung. Da konnten wir gemeinsam auch schon viel digitalisieren. Sie ist Anfang 40, also wir sind ganz nah beieinander und wir gehen da gemeinsame Wege. Von der Zeiterfassung bis hin zu, ich sag mal, den OWI-Programm, also Ordnungswidrigkeitsprogramm, alles versuchen wir digitalisiert zu machen. Sag's uns einfach als Melder für, sag ich mal, die kaputte Straßenlampe, den beschmierten Mülleimer und ähnliches. Also das versuchen wir natürlich alles digital zu machen. Genau wie im Sitzungsdienst, alles digital. Ratsinformationssystem mit iPads für alle Ratsmitglieder, aber auch für die sachkundigen Einwohner, weil auch da habe ich keinen Schluss gemacht und auch die Fragen habe ich im Haus beantworten müssen. Wie die sachkundigen Einwohner sollen auch iPads bekommen? Ich sage, na, sind das jetzt Volksvertreter zweiter Klasse oder was ist jetzt hier los? Also das ist schon mal ein kleines Beispiel, wo man sagt, da muss man noch Fragen beantworten. Es ist also noch keine Selbstverständlichkeit, aber mit jeder Antwort, die man gibt, natürlich machen wir das so und das ist auch richtig, geht das in die DNA der Verwaltungsmitarbeiter dann auch über.
Jetzt gucken wir mal, du hast ganz am Anfang gesagt, dass ihr auch einen großen Technologiepark habt bei euch. Die Intel-Ansiedlung im Süden Magdeburgs, also auf der anderen Seite quasi, hat ja schon viel Aufmerksamkeit erregt, bundesweit auch. Aber auch bei euch brummt es. Ihr habt also den Technologiepark Ostfalen. Jetzt hängt das ja bestimmt damit zusammen, dass wegen den Autobahnanschlüssen das natürlich halt auch alles logistisch ganz gut angebunden ist. Wie viel Einfluss hatte denn jetzt vielleicht auch dieser Wechsel, digitaler zu denken in der Verwaltung, darauf, dass das so erfolgreich ist mit eurem Gewerbepark, mit eurem Technologiepark? Hat das einen Zusammenhang?
Also ich würde natürlich herbeireden wollen, also im Sinne von das Mindset der Verwaltung und des Bürgermeisters, aber auch mindestens in der Reihenfolge, das sprüht natürlich auch nach außen, das entfaltet auch den Geist, den es braucht. Wir sind dynamisch, wir sind jung und erfolgreich. Wie hast du es aufgezählt? Jung, innovativ, dynamisch und digital.
Du hast das geschrieben,
ich? Ich habe das geschrieben, also schon ein paar Jahre, ja. Also jung, das verwächst sich, das ist klar. Alles andere sollte anhalten und wird es auch. Ja, und ja, dynamisch, innovativ, digital. Ich denke, das leben wir bei der Firma Siox, um das mal zu beschreiben. Ich krieg Donnerstag Mittag einen Anruf, sei bitte Montag 10 Uhr in Amsterdam. Ja, so, wie läuft das sonst in der Verwaltung? Donnerstag Nachmittag? Oh, jetzt gucken wir schon Richtung Feierabend. Freitag ist schon der kleine Samstag und das wird schwierig. Wie kommt das Dienstfahrzeug? Wer tankt das? Wer versichert das? Auslandsreise, wie auch immer. So, und wir kriegen das hin in einem Rekordtempo. Manche sagen ja Sachsen-Anhalt-Tempo oder Bürde-Tempo, bei uns ist das Barleben-Tempo. Das kriegen wir hin. Wir drehen an den Schrauben, die es braucht, um sowas denn einzustielen. Und natürlich ist eine Komponente Bürgermeister, Netzwerker, Matchmaker, das ist eine Komponente auch im Sinne von Möglichmacher und auch mal Hürdenbeseitiger. Das braucht es. Weil gesetzliche Hürden, und das wird man hier in der Bundeshauptstadt sicherlich auch kennen, wenn man Hürden sucht, die wird man finden für alles und jeden Krimskrams. Und deswegen braucht es auch die ausgebildeten, gescheiten Leute, die diese Hürden auch mal überwinden. Vielleicht nicht nur überspringen, sondern auch mal außen rumlaufen. Das kann auch sein. Und deswegen fahre ich auch mit unseren Leuten, mit unseren Fachberatern, mit unseren Rechtsanwälten, mit Firmen zu den Ämtern auch gemeinsam. Und wir klären die Fragen, die möglicherweise eine Hürde darstellen. Und das ist möglich machen, das ist Servicekultur, das ist Partnerschaft, das ist Allianz. Und die pflege ich nicht nur bis zum Spatenstich und ich sag mal den ersten Start der Produktionslinie, sondern darüber hinaus. Wir sehen uns als Verwaltung, als Bürgermeister mit den Unternehmen regelmäßig, mehrfach im Jahr. Ob das unsere Unternehmerfrühstücke sind, wo 100 Teilnehmer dabei sind oder Wirtschaftsball. Jetzt am Freitag war ich mit der Familie zu einem Familienfest eines Unternehmens eingeladen. Natürlich spricht man dann auch mit den Prokuristen, Mitarbeitern, mit dem Firmeninhaber. Die Kinder hüpfen auf der Hüpfburg und ja, wir unterhalten uns über dies, das und jenes. Und dann kommt noch der andere Geschäftsführer dazu von Firma XY und sagt, ach Mensch, eigentlich hatte ich auch noch was vor. Ich sage, frag mich doch, lass uns doch was aushecken. Hier ist ein Bier, trinken wir und die Bratwurst. Ja, wir schließen den Kreis. Und schon ist ein neues Projekt geboren. Und das ist einfach die Servicekultur, die Unternehmensfreundlichkeit, die wir leben und uns vielleicht auch ein Stück weit mal anders machen. Und eben 40 Stunden habe ich meistens Mittwochabend oder Donnerstagvormittag zusammen. Ja, das gehört dazu.
Gut, du hast jetzt eben Siox gesagt, das ist ein niederländisches Unternehmen, was, glaube ich, als euer neuester Ansiedlungserfolg ist. Euer größter Ansiedlungserfolg ist aber ja, glaube ich, HelloFresh, die mit 2000 Arbeitsplätzen sozusagen bei euch eigentlich ein großes, ja, was heißt denn das, Werk oder
Produktionsstätte
gebaut haben. Die kriegt man jetzt ja wahrscheinlich eher nicht beim Unternehmerfrühstück, sondern wie kommt man denn an so eine Firma?
Ja, also erstmal ist natürlich eine stete Standortbewerbung und das Schaffen von Sichtbarkeit kontinuierlich gefragt. Und dann ist natürlich auch im Rahmen von anderen Investoren, Stammtischen, Aufeinandertreffen, Wirtschaftsrat von dieser und jener Gesellschaft. Also da bin ich auch überparteilich überwegs von der FDP, SPD, CDU. Die wollen alles nur Gutes, die wollen Wirtschaft treiben, die wollen Wertschöpfung, die wollen Arbeitsplätze schaffen, die wollen Erfolg und da versuche ich an der Seite zu sein, Dinge auch möglich zu machen. Und ja, wie kommt das zustande? Letzten Endes gab es einen Immobilieninvestor, der dann auch für die Firma AXA unterwegs war. Gibt es von der Allianz und Ähnlichem natürlich auch. Und wir haben für uns einen geeigneten Optionsvertrag geschlossen. Und das muss man auch sagen, im Netzwerk der jungen Bürgermeister hat ein anderer Bürgermeisterkollege auch schon nach diesem, wie machst du das eigentlich, mal gefragt. Und habe ich auch ja, unkompliziert zur Verfügung gestellt, diesen Vertragsentwurf. Beziehungsweise wir haben ihn ja dann auch unterschrieben. Und dann sind wir mit der Unternehmung, mit der Immobilieninvestor unterwegs gewesen. Wir haben 3-4 verschiedene Investoren auch vorgestellt bekommen, beziehungsweise uns mit denen ausgetauscht, ob wir zueinander passen. Und ich denke, mit HelloFresh ist das eine Symbiose, auch als Sachsen-Anhalt mit, ich sag mal, mit den Kartoffeln und Zwiebeln, die direkt um die Ecke produziert werden, die früher eigentlich auch wirklich nicht ins Paket kommen könnten. Und das ist, wie gesagt, eine erfolgreiche Symbiose auch für die Agrarerzeugnisse unseres schönen Bundeslandes, die dann im ganzen Republikbereich dann auch verzehrt werden. Und ja, ich bin auch gerne Kunde gewesen, nicht jeden Monat, weil man hat noch nicht jedes Wochenende Zeit, aber es hat mir auch geholfen, das ein oder andere Kilo abzunehmen. Die Portionen für mich Schwergewicht sind überschaubar, aber genau die richtigen, um satt zu werden. Und ja, hier spricht ein Mensch, der 135 Kilo hat und deutlich mehr hatte und deswegen kleine Schleichwerbung für die HelloFresh-Firma. Kein Diätprodukt, aber so wohl ausgewogen, dass auch stark gebaute Menschen wieder in die alten Sachen zurückfinden können.
Oder es liegt vielleicht dann doch an den Zwiebeln und Kartoffeln. Das kann natürlich auch sein.
In Symbiose.
So, bei aller Freude, die so eine große Ansiedlung dann halt auch macht, es gibt natürlich da auch Herausforderungen. Viele neue Arbeitsplätze bedeuten wahrscheinlich dann steigenden Zuzug. Du hast es am Anfang beschrieben, dass sowieso schon der Ort gewachsen ist und was es bedeutet, sozusagen Urbarlebender zu sein oder eben einer der dazugekommenen. Die kommunale Infrastruktur vom Wasser, Kita, Schulplätze müssen ausgebaut werden. Was habt ihr denn da sozusagen an Vorsorge getroffen, dass ihr dann halt auch gesund wachsen könnt?
Also gesund wachsen, das ist natürlich ein dehnbarer Begriff jetzt an der Stelle. Corona hat vieles auch aufgehalten, also ein Geburtenknick auf die Hälfte der durchschnittlichen Geburtenzahlen war zu erkennen. Aber der Trend des Zuzugs kompensiert das aktuell. Ja, wir haben in meiner Amtszeit 3 Kitas ausgebaut. Ich denke, wir haben in Summe knapp 100 Plätze dazu gewinnen können. Wir haben auch noch jedem Elternteil oder jeden Erziehungsberechtigten auch den Betreuungsplatz zugestehen können, der gewünscht war. Also niemand ist bei uns leer ausgegangen. Sachsen-Anhalt hat, glaube ich, auch die höchste Quote, was an Kita-Plätzen, also auch in Deutschland, so zur Verfügung steht. Und ist natürlich die wachsende Struktur. Wir gehen da mit. Wir planen mit anderen Partnern sogar noch eine weitere Vorschuleinrichtung. Eine École Maternelle heißt das bei uns, nach französischem Vorbild, weil wir haben auch eine Schullandschaft mit einer bilingualen Ausrichtung, einer École, also Pierre Trudeau École, Stiftungsgymnasium und Grundschule. hier sind
Privatschule oder was ist das?
Ja, die heißen ja freie Schulen, ja, Ersatzschulen. ja, Privatschulen würde man das klassisch nennen.
Früher. Ich bin schon ein bisschen älter.
Und ja, also hohes Niveau, engagierte Lehrer und Eltern, Großeltern. Das ist wirklich, wie man sich das vorstellt. Aber auch die anderen hinken da nicht nach. Wir sehen zu, dass alle auch vernünftig ausgestattet sind. Deswegen also Infrastruktur. Wir waren ganz vorne beim Digitalpakt. Wir gehörten zu den ersten 30 Schulen in Sachsen-Anhalt mit Breitbandanschluss. Ich habe gesagt, ja gut, ich möchte einen redundanten Anschluss. Da gehöre ich, glaube ich, zu den Einzigen. Ich habe also einen privaten, also einen kleineren Anbieter, DNS-Net und Telekom im Haus. Ich habe also zweimal Breitband in den Schulen, weil wenn das Kabel links gehackt wird, kommt von rechts dann immer noch ein bisschen Saft durch das Kabel beziehungsweise Glasfaser. Und das ist Infrastruktur, Schulen, Erschließungsgebiete. Ich glaube, wir hatten das recherchiert, 180 Neubaueinheiten. Angesichts unserer Größe ist das viel. Aktuell sind noch 50 bis 100 Wohnungen am Entstehen. Wir haben selbst auch noch eigene Projekte. Ein Flächennutzungsplan haben wir in der Zeit geschaffen mit der Ausweisung von möglichen 500 zusätzlichen Wohneinheiten. Das entspricht etwa 8 bis 15% möglichem Zuwachs, auch zu den jetzigen Einwohnerzahlen. Und das ist das, was ich sehe, was man auch mittelfristig auch noch realisieren kann und muss. Denn wir sind ja nicht allein auf der Welt. Unsere Nachbarkommunen haben auch Erschließungsgebiete. Die Stadt Magdeburg berichtet gerade über die Volksstimme, dass über 1200 Wohnungen aktuell im Bau sind. Und das, nachdem man Jahrzehnte Immobilienbestand zurückgebaut hat. Also es ist echt Dynamik in der Region unterwegs. Da gehört unser Technologiepark dazu, aber auch der Hightech-Park des Landes, wo dann auch der Firmensitz der Intel dann auch sein soll. Also es prosperiert und mit allen Chancen, aber auch, ich sag mal, strukturellen Gefahren, die dann einherkommen. Ich habe gerade noch, bevor ich gestern losgefahren bin, noch einen Brief einer Kollegin mit unterstützt, mit eigenem Brief, die sagt, sie dankt jetzt ab in der Hohenbürdem, das ist auch in der A2. Und sie sieht halt enorme Herausforderungen, auch Schulbau, Kitabau, weil sie wird dann mit ihrer Kommune 4-5 Kilometer weg sein vom Werkstor von Intel. Und da wird man sich natürlich auch niederlassen, das ist klar. Und wo man am Ende viele hunderte Milliarden hat für ein Gewerbegebiet, fragen sich natürlich auch wir Bürgermeister und Kommunalen, wo ist dann bitte das Geld oder die Unterstützung für die Kitas, die Schulen und vielleicht auch die Möglichkeit, auch weiteren Erschließungsgebiete möglich zu machen. Auch sinnvoller Größe. Wir wollen gar nicht in Magdeburg irgendwie, ich sag mal, leer ziehen. Aber es wird die geben, die Wohnungen im urbanen, im städtischen Bereich haben wollen. Und manche wollen ein bisschen mehr Ruhe, ein bisschen was Grünes. Und für die muss auch Möglichkeit da sein. Und deswegen, wenn wir wachsen wollen, sollen, man spricht von 30.000 bis 70.000 zusätzlichen Einwohnern in den nächsten 10 Jahren, Magdeburg 210.000, 240.000 Einwohner, je nachdem, ob man die Studenten mitzählt oder nicht. Und da muss man sagen, wenn sich die Stadt um ein Drittel vergrößern soll in einem Jahrzehnt, was das für Herausforderungen sind. Und das kann man nur als Region schaffen. Und das ist das, was wir als Angebot formulieren. Aber da müssen wir miteinander agieren und deswegen tun wir das heute, tun wir das im Netzwerk und deswegen fordere ich das eigentlich nicht nur auf Bundesebene ein, in unserem agilen, dynamischen Netzwerk, sondern auch auf kommunaler Ebene im Land Sachsen-Anhalt.
Also das hakt da noch ein bisschen, höre ich daraus.
Naja, wo gearbeitet wird, da fallen Späne und da gibt's Widerstände und die muss man gemeinsam überwinden, aber das ist auch Tagwerk.
Jetzt ist es ja schon so, dass wir auch bei dem Wachstum, die Grundstückspreise gehen hoch, die Mieten steigen, weil die Nachfrage dann steigt. Das belastet ja oft genau die Menschen, die eigentlich wenig von dem Aufschwung profitieren. Gibt es da auch bei euch mit der Bevölkerung, in der Bevölkerung Konflikte oder sagen, boah, das ist alles mir zu viel, das ist zu groß, das möchte ich nicht?
Also ein ganz klares Jein. möchte ich erklären. Also es gibt die Einwohner, sagen, also heute könnte ich mir kein Grundstück und Häuschen mehr leisten. Die dann aber auf der zweiten Seite glücklich sind, also wenn ich mal verkaufen wollen würde oder müsste und ich setze mich kleiner, auch in einer kleinen Stadtwohnung in Magdeburg, ich kriege ja das Doppelte für mein Haus.
Ja, also eine kleine Stadtwohnung in Magdeburg kostet ja auch deutlich mehr als
vorher. Ja, aber das zu tauschen, ich könnte jetzt Beispiele nennen, also auch aus dem Kollegenkreis, bei denen ist es genauso passiert. Und das hat dann immer ein lachendes und ein weinendes Auge. Es hat auch immer, ich sag mal, Lebensepochen, Zeitabschnitte. Es gibt eine Zeit, da habe ich mit Frau, Hof und Kinder, ich sag mal, genau das jetzt als Ziel. Und dann sind die Kinder vielleicht aus dem Haus, Hund, Katze, sind vielleicht auch schon am Fuße des Baumes verscharrt, ohne jetzt böse klingen zu wollen. Und man sagt, alles klar, jetzt ist es die Wohnung über dem Restaurant, über der Eisdiele, direkt an der Elbe. Ja, dann ist es das. Aber dann macht es auch wieder das Haus, das gebrauchte Haus, leer für wieder vielleicht eine junge Familie. Und das sind Wechselwirkungen, die braucht es und die wird es immer geben. Und wir haben im Vorgespräch gestern beim Italiener, können wir glaube ich verraten, oder? Wir haben lecker gegessen hier.
War gut.
hatte ich mal reinschauen lassen. Ich habe noch so ein Projekt, das nennt sich Tiny Barleben. Mit, ich sag mal, Mini-Häusern zwischen 55 und 70 Quadratmeter Wohnfläche, alles ebenerdig, Parkplatz vor der Tür, eher im Sinne eines Ferienhauses, um also auch für junge Erwachsene, aber eben auch die junggebliebenen Älteren etwas zu bieten, ohne gleich altersgerecht dann auch, ich sag mal, betreutes Wohnen in Anspruch zu nehmen, die sich kleiner setzen sollen oder können, von vielleicht Grundstücken mit jenseits der 1000 Quadratmeter und 120, 140 Quadratmeter Wohnfläche innen auf eben etwas Kleineres. Und da gibt es und da muss es eben Angebote für jede Epoche geben. Aktuell ist es eher so, man ist so ein bisschen gezwungen, in der Immobilie zu bleiben, ähnlich wie in Berlin. Wenn du was hast, halt es fest. Und so ist es bei uns gerade auch schon. Und deswegen braucht es mehr Optionen. Mit mehr Optionen wird es dann auch die, ich sag mal, das Kalkül jedes Investors ein Stück weit auch einfangen, weil wo mehr Markt, da mehr Reaktion. Und deswegen kann dieses auch teilweise unverschämte Preistreiberei nach oben irgendwo mit mehr Optionen, mehr Angebot auch eingefangen werden. Mhm. Und das ist mein Ziel, eben auch altersgerechtes Wohnen, aber auch die beschriebenen Wohnformen voranzutreiben, also auch mit großem Eifer und Tempo, damit die Preisentwicklung einfach auch nicht nur durch die Investoren getrieben ist, sondern auch der Markt sich dadurch ein Stück weit ausgleicht.
Also es ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte und ich glaube, gerade mit der Frage Wutbürger und so weiter, ist das nicht dann auch Wasser auf die Mühlen von denen, die dann irgendwelche anderen Geschichten erzählen? Also du erzählst das jetzt so, dass man sich eigentlich keine Sorgen machen muss. Du guckst schon, dass achtest drauf, dass das keine Auswüchse nimmt, aber es gibt ja eben genau die anderen, die genau die anderen Geschichten erzählen. Merkst du das bei euch oder ist das bei euch nicht so ausgeprägt?
Wir hatten über Monate diese Demonstration, Montagsdemonstration, wir hatten sie am Dienstag, weil diejenigen mussten sich ja auch gegenseitig auch besuchen, damit sie ja irgendwo auch wahrnehmbar sind, das verstehe ich auch. Wir hatten so Gruppen zwischen 13 und ich glaube 27, 28 Bürger und Bürgerinnen, die mit Transparenten, Kind und Kegel dort auch lang marschierten, ist so martialisch, flanierten vielleicht. Das auch durch die Winterzeit. Wir haben das bemerkt, weil es immer vor dem Rathaus auch gestartet ist. Das war aber friedlich. Da sind also auch Menschen dabei gewesen, die kenne ich. Unter anderem mein erster Fußballtrainer, da habe ich auch nett gegrüßt, alles drum und dran. Die wollen ja erstmal nichts Böses. Die haben nur Ängste, die durch zu wenig Erklärung einfach vorhanden sind und bleiben. Und wenn ich auch mit Kinderwagen mit unserer Kleinen durchs Dorf gezogen bin, bei schönstem Sommerwetter, dann bremse ich auch mal am Gartenzaun an und suche also auch den Austausch. Und deswegen bleibt derjenige, der jetzt gerade in einer ich sag mal, in seiner Welt gerade Ängste verspürt, bleibt er doch trotzdem noch mein Einwohner, mein Bekannter, mein Verwandter in dem Fall nicht, aber Vater von einem meiner längsten Freunde. Und da sage ich, natürlich bin ich dabei, wir sprechen. Und da gibt es also auch die, ich sag mal, Weltenängste, die Existenzängste, die man nicht ganz nehmen kann als Bürgermeister. Aber ich kann dann sagen, guck, was uns gemeinsam mit anderen Kräften gelungen ist. Wir haben Arbeitsplätze über die gesamte Range hier geschaffen mit anderen Partnern. Du kannst wählen, du bist gar nicht an einem Arbeitsplatz gefangen, wie das noch früher war. Halt den fest und verteidige den gegen andere. es gibt Optionen, die Optionen wachsen auf und ich bin einer Generation, wo nach der Schule ca. 50-60% der Absolventen, der Abgänger dann auch, ich sag mal, in der ganzen Bundesrepublik und der ganzen Welt sich verteilt haben. Und wir haben jetzt eine Zeit, wo wir sagen, ihr könntet theoretisch, wenn ihr denn alle wollt, auch hier was finden. Und das ist eine Botschaft, ja, das hat lange gebraucht, aber das ist positiv. Nur weil es jetzt neue Probleme gibt, müsst ihr bitte auch erkennen, dass es uns ja schon an vielen Stellen gelungen ist, Verbesserungen zu schaffen. Und das aber eben transparent zu machen, sich nicht nur auf die neuen Probleme zu werfen, weil die wird es auch immer wieder geben. Aber ich werbe dafür, dass wir sagen, mit Kontinuität, mit Zielstrebigkeit auch erfassen, was uns schon gelungen ist. Und wir haben es gestern beim Essen gesagt, Land der Frühaufsteher, weil wir weit wegfahren müssen. Der Slogan ist ein bisschen überfällig. Wir sind jetzt Land, wo modern gedacht wird.
Da fahren die Frühaufsteher hin.
Ganz genau. Und wenn wir früher aufstehen, nur um länger zu frühstücken, ihr Lieben. Also.
So ist das. Aber ich würde trotzdem noch mal gerne auf den Punkt kommen. Es gab jetzt in Sachsen-Anhalt gibt es jetzt den ersten AfD-Bürgermeister, der direkt gewählt wurde. In Thüringen den ersten AfD-Landrat. Hier in Brandenburg gab es, ich glaube, im Landkreis Dahme-Spreewald, wo Tesla die Fabrik gebaut hat, haben alle gezittert, dass es eventuell da ein AfD-Landrat schafft, der auch wirklich echt viel Stimmen bekommen hat. Und eben genau in dem Landkreis, wo auch Tesla eine Rieseninvestition irgendwie macht. Das ist ja schon vergleichbar dann mit Intel bei euch und HelloFresh. Also trotz dieses Superwirtschaftsaufschwungs ist es doch offensichtlich so, dass viele Leute sich nicht mitgenommen fühlen. Und ich weiß nicht, ist das dann wirklich so, dass man nur nicht gut genug erklärt oder wo hat man da vielleicht noch Ansätze oder was hast du vielleicht anders gemacht, als du erlebt hast, wie es irgendwo anders lief, dass es bei euch besser läuft?
Gut, jetzt kommen wir natürlich von Giganten wie Tesla und Intel auch zu kleineren Firmen, die zwar wertvolle 200, 400 Arbeitsplätze auch schaffen, aber von der Größenordnung bin ich noch ein bisschen entfernt. Aber um das mal zu interpretieren mit meinen Gedanken, es wird viel versprochen. Da kommt ein Global Player und der räumt hier auf und macht uns zum Zentrum der Welt, zum Nabel der Welt. Diesen Versprechungen und bis dahin noch hohlen Phrasen müssen Taten folgen. Und was ich in der letzten Woche wahrgenommen habe, dass sich so ein Chip-Gigant jetzt auch um, ich sag mal, die Sportwelt vom FCM, vom SCM auch kümmern will. Und das sind wichtige integrative Bausteine, wie ich als Unternehmung dann auch ankomme. Man erzählt hier von, ich sag mal, 30 Milliarden Investitionsvolumen und an anderer Stelle erzählt man von bis zu 60 Milliarden in den weiteren Ausbaustufen. Ja, und selbst reicht es dann nicht für eine neue Toilette im Jugendleistungszentrum. Also das sind so Dinge, das hinkt dann. Wenn man hier durch Berlin fährt, dann sieht man hier ruinese Schulen und Sporthallen. Und wenn man hier in der ersten Zeile der Touristenwelten lang fährt, dann sagt man, also Prunk und Loria nicht zu überbieten. Und da braucht es einen Ausgleich. Und diesen Ausgleich, um die Frage ist, wie sind wir das angegangen? Ich habe das immer in Balance gedacht. Wir brauchen sicherlich, Vorgänger und Bürgermeister haben gesagt, die Kuh, die man melkt, aber das ist mir auch zu ausnutzerisch formuliert. Ich sage, ich brauche Zugpferde. Ich brauche Zugpferde, die den Karren dann auch gerne ziehen. Und ich habe Unternehmen am Standort, die sind jetzt gerade auch Sportverein zur Seite gesprungen. Da gab es Preisentwicklung, Sportlerheim mit Umkleidekabinen. Wir hatten mit 2 Millionen gerechnet, am Ende waren 2,3. Wo soll so ein Verein das hernehmen? Und da ist es mit Unterstützung auch der Unternehmung gelungen, dieses Bauwerk zu Ende zu bringen. Die Sportler können sich nun umziehen. Und das schafft natürlich dann auch, ihr seid einer von uns und umgekehrt. Wir sind also gegenseitig füreinander da. Und das ist das Vertrauen, was es auch braucht. Das ist jetzt nicht nur ein Unternehmen, was Flächenverzehr hat und den nächsten Billiglohnjob schafft, wo ausgebeutet wird, sondern das sind gute Arbeitsplätze, stabile Arbeitsplätze, die nicht nur heute da sind, die so auch morgen und übermorgen da sind. Und das schafft Verlässlichkeit und Vertrauen, weil, ich sag mal, die ein oder andere Heuschrecke haben wir natürlich in Sachsen-Anhalt, auch in Magdeburg schon erlebt. Und da kommt also auch dieses historische Misstrauen noch her. Und das kann man nur durch, ich sag mal, ist klar, wie in einer Beziehung, wenn man mal betrogen ist und sich sagt, wir wollen doch irgendwie zusammen wieder was machen, dann braucht es über Jahre, Monate vertrauensbildende Maßnahmen. Und die muss Gesellschaft und Wirtschaft gemeinsam miteinander finden.
Ja, das ist wohl so. Gucken wir mal einfach jetzt auch im Anbetracht deiner Zeit. Ich glaube, im übernächsten Jahr ist deine erste Amtszeit zu Ende. Machst du dir schon Gedanken, ob du nochmal antrittst? Oder ist das eine blöde Frage, weil das total selbstverständlich ist?
Also beides, ich mache mir natürlich Gedanken, aber natürlich ist auch, ich habe gesagt, ihr lernt, blöde Fragen gibt es nicht, vielleicht blöde Antworten, aber die Antwort ist für mich folgende. Ich empfinde meinen Job als tatsächliche Berufung und nicht nur als Beruf und Ort, wo ich irgendwie, ich sag mal, Geld verdiene, wo der Kühlschrank voll wird. Ich habe in meinem Leben eine einzige Bewerbung geschrieben. Da arbeite ich jetzt und ich arbeite da so gerne und würde mir vorstellen können, das auch noch ganz lange zu tun, insofern die Bürger und Bürgerinnen das genauso empfinden. Ich hoffe das. Wir haben, glaube ich, einen ganz guten Leistungsschnitt. Wir haben, glaube ich, ja, mit die engagiertesten Beschäftigten, die froh sind, dass sie für uns arbeiten können und nicht für wen anders. Wir machen vieles möglich. Wir haben große, ich sag mal, Technikaffinität, sodass wir also auch da für vernünftige Ausstattung sorgen können. Wir sind ein sehr sozialer Arbeitgeber. Wir haben ja also bestes soziales Umfeld. Wir haben 3 Turnhallen, Sporthallen für unsere Einwohner. Insgesamt 4 Schulen, 7 Kindereinrichtungen. Und ich habe für die 4.300 Erwerbsfähigen, so heißt es, haben wir über 6.500 Jobs. Und ich glaube, diese...
Das ist aber viel Arbeit für jeden Einzelnen.
Ja, das ist sehr viel Arbeit. Und das schaffe ich nicht alleine. Also bei uns wird auch eingependelt, was wieder auf die Infrastrukturfrage von vorhin zurück einzahlt. Und ich glaube, das lässt sich sehen. Da wollen wir weitermachen. Wir werden in Summe sicherlich noch etwas bunter. Wir werden auch etwas mehr. Aber wir werden dabei unseren, ich sag mal, traditionelles, dörfliches Leben nicht komplett über den Haufen werfen. Wir feiern unsere Heimatfeste, wir grillen mal eine Bratwurst und trinken ein Bier zusammen und das macht uns einfach aus. Wir sind anfassbar, wir sind kommunikativ, verständnisvoll, aber auch mal an der Stelle restriktiv, wo es da mal braucht, also bei dem einen oder anderen Nachbarschaftsstreit. Da sind wir zur Stelle.
Und die neu dazuziehen, die dürfen gerne mitfeiern.
Die dürfen mitfeiern, das erleben wir auch. Aber das kann ja auch mal zum Streit führen, wenn man dann um 3 nachts nicht aufhört. Aber auch dafür gibt es Lösungen. Dann trinkt man gemeinsam bis um 1 und geht dann seiner Wege.
Zum Abschluss frage ich das ganz oft. Wie siehst du denn jetzt Barleben in 10, 15 Jahren oder vielleicht nach der nächsten Amtszeit? Das wäre dann quasi in, glaube dann 7 Jahre sind es bei euch. Ne? Das heißt in 2 Jahren, das heißt in 9 Jahren. Was für Entwicklungen und Veränderungen wirst du denn da noch angestoßen haben und was vielleicht wird man auch im Nachgang mit dir in Verbindung bringen, wenn man jetzt vielleicht noch ganz weit in die Zukunft guckt, was von dem Barleben in 2050, 2060 wird denn eins sein, was es ohne Frank Nase als Bürgermeister nicht gegeben hätte oder was wünschst du dir, dass es so wäre?
Ich greife mal meine 4 Schlagworte auf. Wir sind ein junges Völkchen, was sicherlich auch älter wird, aber immer jung und frisch wirkt. Das liegt natürlich, dass wir sehr innovativ sind beim Einsatz von Mährobotern, Rasenpflegerobotern, von Straßen- und Platzpflegerobotern. Auch das würde ich gerne irgendwann mal sehen. Genau wie Strandpflegerobotern, die es schon als Prototypen auf der Welt wohl gibt. Ich würde tatsächlich mehr...
Aber den habt ihr noch nicht.
Den oder? Haben wir leider noch nicht. Wir könnten den noch nicht
also ankaufen. Falls jemand zuhört, der weiß, wo man einen Strandpflegeroboter irgendwie besorgen kann, der sollte sich bitte schön direkt bei Frank Nase melden.
Und nur weil es so schön abrundet, es gibt auch diesen Barbecue-Butler, also einen vollautomatischen elektrischen Grill. Das haben, ich sag mal, viele Leute aus dem Süden der Bundesrepublik schon im Einsatz. Wir sind begeistert, auch für sowas mal in Einsatz zu bringen, der sich selbst reinigt, der Grill dann mit Pyrolyse. Das sind so Dinge, die ich noch in Parks und Parkanlagen dann noch sehen kann. Ich sehe dann auch in diesen Parkanlagen Schränke, wo man Bälle, anderes Spielgerät so entleihen kann, alles digital natürlich. Ich sehe mehr Natur, ich sehe die Biber, die bei uns hausen, ich sag mal,
ja, hinter. Die machen das nicht digital.
Die machen das nicht digital, aber ich kann natürlich, ich sag mal, mit meinem E-Bike dann durch unsere City cruisen und dann auch durch den Gewerbepark, das ist einer der grünsten, den es so gibt. Und da haben wir also einen Bachlauf, wo es Biber gibt, also das Natur und Gewerbe im Einklang, wie wir finden. Und da sehe ich Familien lang joggen, fahren. Wir wollen dort einen Naturerkundungspfad mit einem kompetitiven Ansatz vorschneiden. Und so dass Trimm dich und der Erkundungspfad auch direkt dort möglich ist. Ich sehe neben den erwähnten Dingen, ich sehe viele digitale Infoscreens an Bushaltestellen und Co. mit wechselnden Informationen, die gesichert sind, die auf unsere charmanten Volksfeste verweisen, die auf Schulfeste verweisen. Weil ich natürlich auch da sage, wer Gutes tut, muss darüber berichten. Sonst hört man nur die schlechten Nachrichten. Und das sehen wir in einer sauberen, nachhaltigen Umwelt. Wir wollen auch Null-Emissionshäuser und Wohnungen auch kreieren mit anderen Projektpartnern. Wir wollen das altersgerechte Wohnen, wie ich schon sagte, auch so modernisieren, dass also das würdevolle und auch, ich sag mal, nachhaltige Altern klingt jetzt so böse, das Aufwachsen höherer Alterszonen dann auch ermöglicht. Und da möchte ich mich für einsetzen. Natürlich als ehemaliger Leistungssportler muss auch viel Sport getrieben werden, weil zum, da siehst du, da klatsche ich gleich, hört man, das Mikrofon hört das gleich, da ist der eigene Beifall schon dabei. Das heißt also Sportstätten, Fußballplatz, Handball und so weiter, Tischtennis, das wird auch immer einen Platz finden, auch die kommunale Unterstützung. Aber auch die traditionellen Schützenvereine bei uns mit Schützenumzug und auch den Feiern, die soll's und wird's bei uns immer geben. Da bin ich Partner an der Seite. Und da wird also auch geübt mit Laser. Da wird gar nichts mehr hin und her geballert. Und das ist auch wichtig und gut so. Und da gibt's auch große Jugendabteilungen und die sind begeisterte Sportsfreunde an der Stelle. Und da bleiben wir immer sportlich. Und damit habe ich natürlich den Punkt jung, innovativ, dynamisch gleich mit hier reingezaubert. Und digital, ich denke, das ist auch klar geworden. Wir wollen so Prozesse auch beim Personal, das Onboarding, das Hiring natürlich auch alles digital mal haben. Das haben Städte vielleicht schon viel voraus. Also da gibt es auch Produkte, die wir einkaufen können. Aber wir müssen natürlich auch in unsere Verwaltungslandschaft einbetten. Das wird Zeit, Mühe und Aufwand kosten. Und ja, vielleicht gibt es in 10 Jahren auch die deutsche Verwaltung ohne Papier. Aber wenn es bei uns das Papier aufhört, aber in eine andere Richtung wieder Papier geschickt werden muss, also irgendwo gibt es da noch sicherlich Bruchstellen, die wir gemeinsam aufdröseln können.
So, dann vielleicht als Abschluss die Frage. Du hast gesagt, du hast deine Ausbildung bei der Gemeinde gemacht. Habt ihr jetzt Auszubildende? Ist da einer dabei, der dich dann ablösen wird irgendwann?
Natürlich in 30 Jahren.
Also ist er noch nicht eingestellt, kommt dann erst noch.
Doch, also das ist tatsächlich ein wichtiger Baustein für mich. Wir wollen uns verstehen als Ausbildungskommune. Ich habe da immer natürlich eine Fußballer-Analogie. Wir sind jetzt nicht der FC Bayern, die die teuren Spieler für 100 Millionen irgendwo auf dem Weltmarkt einkauft. Fertige Spieler, wir sind gezwungen auszubilden. Wir haben aktuell, letzte Woche, ich muss mal hier um die Ecke gucken, gerade 2 Praktikanten gehabt, 2 Azubis und dann haben wir Schülerpraktikanten aus der Sekundarstufe 1, aber 2 haben wir jetzt auch einen studentischen Praktikanten und das ist auch meine klare Maßgabe. Alle Ämter und Bereiche sollen mindestens einmal im Jahr eine solche Person noch mit an der Seite haben. Gar nicht mal als Werbung für die eigene Organisation, weil ich es einfach für richtig und wichtig halte, dass alle, ausnahmslos alle das anbieten. Weil natürlich werden wir uns die Fachkräfte auch mal hin und her bewegen. Aber wenn alle genug ausgebildet haben und ich sag mal von der Güte unserer Organisation auch dann erfahren haben, dann auch genug Potenzial da ist, was auch sich hin und her bewegen kann und soll. Die sollen ja auch mit verschiedensten Erfahrungen ausgestattet sein. Und ja, der Betriebswirt würde sagen, Humanressource ist begrenzt. Ja, da kann man nur einladen, nach dem Podcast nochmal um die Ecke zu gehen. Wir brauchen Nachwuchs, ihr Lieben. Und ja, von daher sind alle Möglichkeiten da. Und da stehen wir an der Seite. Wir machen Zukunft. Wir machen Zukunft mit Azubis, Praktikanten und natürlich mit unseren eigenen Leuten. Ich bilde aus. Ich habe keine einzige Weiterbildung und Qualifizierungsmaßnahme versagt. Ich habe dann gesagt, beschafft das Geld, damit alle auch das machen können, was sie wollen.
So, jetzt habe ich doch noch eine Frage, weil du eben mit der Fußballanalogie gekommen bist und mit Ablösesummen. Was macht denn ein Frank Nase, wenn mal ein Landkreis oder eine größere Stadt kommt und sagt, guck mal, könnten wir nicht irgendwie, willst du nicht bei uns in Magdeburg oder bei euch im Landkreis Börde? Was würdest du denn da sagen?
Da würde ich sagen, wie ich beim ersten Mal schon abgelehnt habe, lehne ich auch ein zweites Mal ab. Und dann würde ich sagen, ich möchte das, was ich tue, für die Leute tun, die ich kenne. Das für meine Leute, für meine Nachbarn, für meine Bekannten, Verwandten, für meine Sportsfreunde. Und da bin ich als Landrat oder als Landtagsabgeordneter zu weit weg. Ich möchte direkte, unmittelbare Politik und Verwaltung betreiben. Ich will das, was ich mit den Gemeinderäten entscheide, auch aufwachsen, blühen sehen. Sicherlich auch mal schlechte Dinge gemeinsam auch durchstehen. Das gehört auch dazu. Und das ist ganz unmittelbare Politik und unmittelbares Wirken. Und deswegen in so hohen Häusern oder höheren Häusern ist man zu weit weg. Und deswegen, ich will und werde bleiben. Darauf kann man mich festmachen. Wenn man mich dann will, bleibe ich so lange, wie es geht. Meine kleine Tochter ist 2, meine Jungs sind 7. Die würde ich gerne auch eben unmittelbar aufwachsen sehen und nicht nur aus der Ferne mal winken. Das schaffen andere von anderen Balkonen. Ich möchte direkt dabei sein bei den Kindern, Verwandten und Nachbarn.
Sehr schön. Ich glaube, für Barleben ist das auch eine ganz gar keine schlechte Nachricht.
Sehe ich auch so.
Frank, ganz herzlichen Dank für die Einblicke und die Ausblicke auf die Zukunft Barlebens und auf deine. Und ja, ich freue mich, dass du beim Netzwerk so engagiert bist und bedanke mich, dass du da warst.
Und bleibe. Danke, lieber Henning.
Herzlichen Dank auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert doch diesen Podcast-Kanal einfach. Auch über jeden netten Kommentar oder eine positive Bewertung auf der Streaming-Plattform freue ich mich sehr. Und empfehlt doch den Podcast auch gerne weiter. Ladet andere Kommunale und Kommunalinteressierte zu Wir Kommunalen nachgefragt ein. Persönlich oder auch über eure Social-Media-Kanäle. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin, tschüss, bleibt neugierig.